Die Re-Energize-Formel, der evolutionäre Baukasten für Energie und Glück, von Simone Janssen und Niklas Hobacher. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wo du herkommst, wie viele Menschen als deine Vorfahren vor dir lebten? Und nun bist du hier. Deine Existenz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines 3,8 Milliarden Jahre währenden Wettkampfes der Gene. Schon allein das Spermium, das die Eizelle deiner Mutter befruchtete, musste sich gegen 140 Millionen Konkurrenten durchsetzen. Und dasselbe gilt für alle Generationen vor dir. Keine Frage, du bist ein Gewinner. Aber fühlst du dich auch so? Unser evolutionärer Baukasten wurde über Jahrmillionen eigentlich mit allem bestückt, was wir für ein erfolgreiches Leben brauchen. Flexibilität, Widerstandskraft und Energie. Nur leider haben viele von uns verlernt, diese Werkzeuge zu pflegen und richtig zu nutzen. Die Folgen sind nicht selten Antriebslosigkeit, Schlafmangel, Übergewicht, Burnout und andere Zivilisationskrankheiten. Glücklicherweise können wir diesem Prozess entgegenwirken. Wie genau das geht, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Der Mensch ist ein Generalist und kann sich besonders gut anpassen. Vor 70.000 Jahren wäre der Homo sapiens beinahe ausgestorben, wahrscheinlich aufgrund eines gigantischen Vulkanausbruchs. Übrig blieben nur ca. 2000 Individuen, aus denen die gesamte heutige Menschheit entstanden ist. Von großer genetischer Varianz kann also nicht die Rede sein. Und trotzdem überleben wir seit Jahrtausenden in der Wüste, im Urwald und im Eis. Zu verdanken haben wir das der Evolution, die uns eine extrem hohe Anpassungsfähigkeit mitgegeben hat. Aber wie funktioniert diese Anpassung überhaupt? Jede Körperzelle enthält dieselben Gene. Welche Funktion eine Zelle übernimmt, wird durch verschiedene Markierungen an den Genen bestimmt. Dieser Markierungsmechanismus ist jedoch nicht nur für die Ausdifferenzierung der Zellen verantwortlich. Er sorgt auch dafür, dass lediglich die Gene aktiv sind, die wir gerade brauchen. So können auch Umweltfaktoren, psychische Erfahrungen und Gewohnheiten beeinflussen, welche Gene aktiv sind. Deshalb kann sich unser Körper beispielsweise ohne weiteres von McDonald's-basierter Ernährung auf eine vegane Low-Carb-Diät umstellen, indem er die jeweils notwendigen Gene zur Verstoffwechselung an- und abschaltet. Alle Genveränderungen dieser Art fallen unter den Begriff Epigenetik. Epigenetische Veränderungen werden jedoch nur notwendig, wenn die Homöostase, das Balancehalten unseres Körpers, überfordert ist. Wenn wir beispielsweise zum ersten Mal an einem Zumba-Training teilnehmen, steigt der Sauerstoffbedarf in den Zellen. Folglich wird die Atemfrequenz erhöht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Solange das klappt, ist alles gut. Die Homöostase funktioniert. Allerdings kann der Körper nur innerhalb eines bestimmten Bereiches auf Veränderungen reagieren, ohne Schaden zu nehmen. Dieser Toleranzbereich ist der homöodynamische Raum. Bewegen sich nun bestimmte Werte wie der Sauerstoffbedarf öfter am Rande des homöodynamischen Raums, braucht es zusätzliche Anpassungsmechanismen. Einer dieser Mechanismen ist die Hormesis. Hormesis funktioniert theoretisch so ähnlich wie eine Impfung. Die Zellen werden mit einer geringen Menge an Stress oder Gift konfrontiert, zum Beispiel Strahlung oder Sauerstoffmangel. Daraufhin wirft der Körper verschiedene Schutz- und Reparaturfunktionen an, die noch einige Zeit nachwirken. Angenommen, wir gehen zweimal wöchentlich zum Zumba-Training. Dann sorgt die Hormesis dafür, dass sich irgendwann ein Trainingseffekt einstellt. Die Sauerstoffverwertung wird optimiert, der homöodynamische Raum so ausgedehnt. Die Folge? Wir sind weniger angestrengt. Doch nicht alle Zellen können geschützt und repariert werden. Funktioniert etwas nicht mehr, muss es abgebaut werden. Und hier kommt der zweite Anpassungsmechanismus ins Spiel, die Autophagie, eine Entrümpelungs- und Recyclingfunktion der Zellen. Was unbrauchbar ist, kann entweder in Energie umgewandelt oder zersetzt und in neuen Zellen verbaut werden. Wir haben also einen Toleranzbereich und zwei praktische Anpassungsmechanismen. Warum scheint unser Organismus heutzutage trotzdem so oft überfordert zu sein? Blink Nummer 2. Die menschliche Anpassungsfähigkeit gelangt durch die Herausforderungen der modernen Welt an ihre Grenzen. Stell dir vor, jemand reist 70.000 Jahre in die Vergangenheit und findet dort einen verlassenen Säugling. Natürlich rettet er das Kind und bringt es zu sich nach Hause, ins 21. Jahrhundert. Was mit den Eltern passiert ist? Egal. Wichtig ist, dass dieser Steinzeitsäugling in der Gegenwart kaum auffallen würde und genauso aufwachsen könnte wie ein modernes Baby. Denn evolutionsbiologisch gesehen hat sich seit der Steinzeit wenig getan. Evolution ist ein schleichender Prozess und kann seit 10.000 Jahren nicht mehr mit der menschlichen Entwicklung Schritt halten. Damals wurden die Menschen sesshaft und der Homo sapiens begann, die Welt nach seinen Bedürfnissen zu formen, zunächst einmal durch Ackerbau und Viehzucht. Dadurch änderten sich auch soziale Strukturen und die Ernährungsgewohnheiten. Vor allem Kohlenhydrate begannen den Speiseplan zu dominieren, was sich teilweise auf die Gesundheit auswirkte. Bei Skelettfunden aus dieser Zeit wurden beispielsweise erstmals Krankheiten wie Karies oder Osteoporose entdeckt. Inzwischen hat sich unser Organismus einigermaßen an die kohlenhydratreiche Ernährung angepasst. Doch vor allem mit den Unmengen an Industriezucker, die wir heute zu uns nehmen, kommt der Körper einfach nicht zurecht. Apropos Industriezucker. So richtig losgelegt haben wir ja erst mit der industriellen Revolution. Seitdem ist das Leben zwar bequemer geworden, die Kindersterblichkeit ist gesunken, die Medizin hat große Fortschritte gemacht, doch dafür haben wir neue Probleme geschaffen. Durch die höhere Bevölkerungsdichte konnten sich Seuchen besser verbreiten. Technische Errungenschaften vom Auto bis zur smarten Zentralheizung haben uns unbeweglich und damit krank gemacht. Und der Ausbau der Transport- und Informationswege hat dazu geführt, dass uns die Menge an verfügbarem Wissen schlichtweg überfordert. Da hilft auch Hormesis nicht mehr. Hinzu kommt, dass wir uns immer weiter von der Natur entfernen. Das ist nicht nur ein spirituelles, sondern auch ein gesundheitliches Problem. Denn Hormesis funktioniert nur, wenn wir uns und unsere Kinder auch regelmäßig Reizen wie Kälte, Hitze oder UV-Strahlung aussetzen. Viele unserer heutigen Probleme sind auf die zu schnell und zu stark veränderten Lebensumstände zurückzuführen. Angesichts dieser Tatsache würde unser Zeitreisender vielleicht überlegen, mit seinem Baby bei den Jägern und Sammlern zu bleiben. Doch glücklicherweise steht es uns auch heute offen, ein klein bisschen mehr wie in der Steinzeit zu leben. Dafür müssen wir nicht gleich unser Smartphone wegwerfen. Ein paar einfache Maßnahmen tun es auch. Blink Nummer 3. Wechselbäder, Saunagänge und kalte Duschen gleichen den Mangel an thermischen Extremen aus. Vor der Sesshaftigkeit lebten die Menschen in Höhlen oder mobilen Unterschlüpfen. Diese provisorischen Behausungen schützten, wenn überhaupt, nur leidlich vor Wind und Wetter. Ergo, die Leute schwitzten und froren, und zwar regelmäßig. Gesegnet seien da Zentralheizung und Klimaanlage. Heutzutage sind nicht nur unsere Häuser beheizt und klimatisiert, sondern auch Supermärkte, Museen, Bahnen und Autos. In Katar werden sogar ganze Straßenzüge gekühlt. Wir bewegen uns also durchweg in unserer thermischen Wohlfühlzone. Unser kardiovaskuläres System dagegen leidet. Dieses komplexe Transportsystem versorgt über das Blut alle Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen und transportiert außerdem Gifte und Abfälle. Um auf verschiedene Anforderungen reagieren zu können, sind die Blutgefäße des Herz-Kreislauf-Systems mit einer Muskulatur umhüllt, über die der Blutfluss reguliert und die Pumpbewegung des Herzens unterstützt werden kann. Das Problem ist nur, was für den Bizeps gilt, trifft auch für die Muskelhülle der Blutgefäße zu. Use it or lose it. Das ist das hormetische Prinzip. Und da die meisten von uns besagte Muskeln eher selten nutzen, ist unser kardiovaskuläres System geradezu eingerostet. Den Bizeps zu trainieren ist einfach. Man spannt ihn an. Aber wie spannt man Venen und Arterien an? Zum Beispiel, indem man in die Sauna geht. Durch regelmäßige Hitze von außen wird die Hormesis angekurbelt, das Herz-Kreislauf-System wird trainiert und stabilisiert sich. Zudem werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die das Muskelwachstum unterstützen, sowie Beta-Endorphine, die gute Laune machen. Das Immunsystem wird gestärkt, Muskeln, Faszien und Haut werden besser durchblutet, die Poren öffnen sich, Talg und Dreck werden hinausgespült und die Körpertemperatur erhöht sich, wodurch Krankheitserreger bekämpft werden. Gute Sache also, so ein Saunagang. Und danach wird natürlich kalt geduscht. Auch mit Kältestress kann man das Herz-Kreislauf-System trainieren, am besten jeden Morgen. Angenehm ist das nicht, aber man gewöhnt sich daran und 30 Sekunden unterm kalten Strahl genügen schon, um positive Effekte zu erzielen. Dazu zählen neben dem Herz-Kreislauf-Training die Stärkung des Immunsystems, die Behandlung von entzündlichen Krankheiten wie Arthritis und die Bildung von braunem Fett. Moment mal, Fett? Das wollen wir doch gar nicht. Doch, braunes Fett wollen wir. Es findet sich schon bei Neugeborenen und kommt in geringerer Menge auch bei manchen Erwachsenen vor. Der Clou? Es kann mit Hilfe von Mitochondrien Wärme erzeugen. Braunes Fett wird durch Kältereize gebildet und aktiviert. Durch den Kältestress baut es das krankmachende weiße Fett ab und wandelt es in zusätzliches braunes Fett um. Mit Fett gegen Fett also. Blink Nummer 4. Dreck in Maßen ist gesund. Der Homo sapiens hat die meiste Zeit seines Erdendaseins im Dreck gelebt. Zusammen mit Schweinen, Schafen, Viren und Bakterien. Dabei lernte er vor allem, sich vor den kleinsten dieser Mitbewohner zu schützen. Mit einem Verteidigungssystem, das in der Lage ist, sich weiterzubilden, Organismen zu unterscheiden und sie gegebenenfalls zu zerstören. Denn natürlich gibt es auch freundliche Keime. Ungefähr 2 Kilo wiegen all die lebenswichtigen Mikroorganismen, die unser Mikrobiom bilden. Die meisten leben im Darm, wo sie unser Immunsystem und den Stoffwechsel unterstützen. In einem evolutionären Prozess haben sie sich an das Habitat Mensch angepasst und unser Abwehrsystem hat sich an sie gewöhnt. Damit unsere körpereigene Verteidigung freundliche von schädlichen Keimen unterscheiden kann, muss es jedoch geschult werden, vor allem in der Kindheit. Während dieser Schulung übt es, Antikörper gegen schädliche Keime zu bilden. Heutzutage kommen Kinder allerdings kaum noch mit Dreck in Berührung. Fass das nicht an und hör auf, an der Stuhllehne zu lecken, hört man besorgte Mütter rufen, während sie schon das Desinfektionsmittel zücken. Wenn das Immunsystem aber keine Keime kennenlernt, kann es auch keine Antikörper gegen die schlechten bilden und die guten nicht als nützlich abspeichern. Folglich entwickeln so beschützte Kinder später eher Asthma und Allergien, weil das unterbeschäftigte und ungeschulte Immunsystem völlig harmlose Keime bekämpft. Abgesehen davon werden durch den übermäßigen Desinfektionsmittelgebrauch regelrechte Killerkeime herangezüchtet, denn auch Keime können Hormesis. Werden sie nur geschwächt, aber nicht getötet, bilden sie Resistenzen. Das geschieht zum Beispiel, wenn Desinfektionsmittel hochverdünnt ins Abwasser gerät. Ähnliches gilt für Antibiotika, die längst nicht mehr nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen eingesetzt werden, sondern auch bei Erkältungen und in der Viehzucht. Das Ergebnis sind multiresistente Keime, gegen die kein Mittel mehr hilft. Außerdem metzeln Antibiotika jedes Mal auch die hilfreichen Darmbakterien nieder. Und was können wir nun dagegen tun? Zunächst einmal die Kinder im Dreck und vor allem mit Tieren spielen lassen. Außerdem sollten wir unseren Hygienefimmel im Zaum halten. Desinfektionsmittel sind beispielsweise nur im Umgang mit immungeschwächten Menschen ratsam. Wenn wir Antibiotika verschrieben bekommen, können wir uns außerdem erkundigen, ob es alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt. Falls nein, an die Vorschriften halten und danach auf ausgewogene Ernährung achten, damit sich das Mikrobiom erholen kann. Und wo wir schon beim Thema Ernährung sind, machen wir doch gleich damit weiter. Blink Nummer 5. Eine ausgewogene Ernährung aus regionalen, unverarbeiteten Lebensmitteln sorgt für ein langes und gesundes Leben. Paleo, Raw Food, Trennkost, Low Carb. Um herauszufinden, welche der etlichen Ernährungsphilosophien die beste ist, hat der US-amerikanische Arzt und Autor David Katz sie untersucht und kam zu dem Schluss, es gibt nicht den einen Gewinner, aber es gibt gemeinsame Prinzipien, die zur Gesundheit beitragen. Eines der wichtigsten Prinzipien lautet Ausgewogenheit. Das heißt, unsere Nahrung sollte alle Stoffe enthalten, die der Körper für die Energiegewinnung und den Zellaufbau benötigt. Das sind insbesondere Proteine, Fette und Kohlenhydrate, wobei Kohlenhydrate theoretisch verzichtbar sind. Weiterhin brauchen wir Ballaststoffe für die Verdauung und Mikronährstoffe wie Mineralien und Vitamine. Die Trias saisonal, lokal, ökologisch bildet das zweite Prinzip. Wenn wir im Supermarkt eine Ananas aus Brasilien kaufen, wurde diese höchstwahrscheinlich gepflückt, als sie noch grün war, damit sie auf dem Transportweg nicht verdirbt. Die meisten Nährstoffe werden aber erst kurz vor der Reife in der Frucht eingelagert. Die unreife Ananas enthält also nur ein Minimum davon. Das Gleiche gilt für Pflanzen, deren Züchtung auf Größe und schnelles Wachstum abzielt. Sie können auf diese Weise nicht genug Nährstoffe einlagern. Na gut, dann also lieber Äpfel aus dem alten Land und Ananas nur auf der Pizza aus der Tiefkühltruhe. Oder? Bloß nicht. Eine gesunde Ernährung besteht aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt auch, kein Industriezucker. Industriezucker ist Zucker in Reinform und darauf ist unser Körper nicht eingestellt. Zucker macht süchtig, verursacht Karies und lässt den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen, wodurch die Fetteinlagerung angekurbelt wird. Außerdem greift er das Mikrobiom des Darms an. Einige mögliche Risiken sind Energielosigkeit, Verdauungsprobleme, Hautkrankheiten, ein geschwächtes Immunsystem und Morbus Crohn. Auf Produkte mit Zuckerersatz zurückzugreifen, ist allerdings auch keine Lösung, da diese ebenfalls schädlich für die Darmbakterien sind, außerdem den Zuckerstoffwechsel durcheinanderbringen und Hunger und Appetit steigern. Ähnliches gilt für Aromastoffe. Appetit und Hunger sind übrigens wichtige Signalfunktionen, mit denen der Organismus Mängel anzeigt. Dass wir uns trotzdem nicht instinktiv gesund ernähren, liegt daran, dass das Signalsystem bei den meisten Menschen überlagert wird, zum Beispiel von Gewohnheiten und Verfügbarkeit. Wir sind evolutionär darauf ausgelegt, zu essen, wenn es Essen gibt, und zwar so viel wie möglich. Keine gute Programmierung, denn in den westlichen Industriestaaten quellen die Supermarktregale über. Außerdem belohnt unser Gehirn Regelmäßigkeit. Es schüttet glücklich machende Endorphine aus, wenn wir zur gewohnten Zeit Nahrung aufnehmen. Auf diese Weise spüren wir gar nicht mehr, wann wir wirklich Hunger haben. Die Lösung? Mehr Abwechslung im Ernährungsplan und kleinere Portionen. Blink Nummer 6. Ohne Wasser läuft gar nichts. Ein erwachsener Mensch besteht zu rund 65% aus Wasser, Säuglinge sogar zu 80%. Das ist fast so viel wie bei einer Gurke. Wasser ist also im wahrsten Sinne des Wortes unser Lebenselixier. Fehlt uns Wasser, verstopfen die Versorgungswege. Die Organe werden nicht mehr ausreichend versorgt, Abfälle nicht mehr transportiert und so weiter. Die Symptome reichen von Stimmungsschwankungen über Kopfschmerzen bis hin zu Halluzinationen und Tod. Dass der moderne Mensch tendenziell zu wenig trinkt, dürfte den meisten bewusst sein. Aber wie viel wäre denn genug? Das hängt von Körpermasse, Geschlecht, Umgebungstemperatur und Tätigkeit ab. Der durchschnittliche Wasserverbrauch bei moderaten Temperaturen und normaler Bewegung liegt zwischen 2 und 4 Litern täglich. Etwa 1 Liter davon nehmen wir über die Nahrung auf. Eine Gurke etwa besteht zu 90% aus Wasser. Übrigens enthalten auch viele Wüstenpflanzen reichlich H2O, was sich Wüstenbewohner seit jeher zunutze machen. Die Wurzeln der Chia-Pflanze etwa sind mit einer gelartigen Wasserschicht ummantelt, die wahrscheinlich sogenanntes EZ-Wasser enthält. EZ-Wasser, noch nie gehört? Der Begriff stammt von Gerald Pollack, einem US-amerikanischen Ingenieur, der zum Thema Wasser forscht. Seiner Meinung nach kann Wasser abgesehen von flüssig, fest und gasförmig einen vierten Aggregatzustand annehmen. Diesen erreicht es auf bestimmten Oberflächen unter Einfluss von Energie aus Infrarot- und UV-Strahlung. Das Wasser bleibt dann zwar flüssig, bildet im Oberflächenbereich aber kristallartige Strukturen. Dazu geben die Moleküle positiv geladene Teilchen an das Umgebungswasser ab und laden sich so negativ auf. Gemeinsam mit dem Umgebungswasser funktioniert das EZ-Wasser nun wie eine Batterie. Wieso wir davon in einem Gesundheitsblink erzählen? Weil Pollacks Meinung nach auch unsere Zellen EZ-Wasser enthalten und wir es durch Sonnenlicht aufladen können. Bewiesen ist Pollacks Theorie nicht. Allerdings würde sie einige Anomalien des Wassers erklären und auch Vorgänge im Stoffwechsel und an den Zellmembranen, welche die Wissenschaft noch nicht hinreichend versteht. Angenommen, Pollack hätte recht. Wo gibt es dieses magische Wasser? Und können wir es einfach trinken? Pollack und sein Team fanden heraus, dass Magensäure den Kristallstrukturen nichts anhaben kann, weshalb wir EZ-Wasser auf normalem Wege zu uns nehmen könnten. Außerdem identifizierten sie zwei wichtige Voraussetzungen für die natürliche Entstehung: Sonnenlicht und Wirbelbewegungen. Auch eine künstliche Herstellung soll prinzipiell möglich sein. Wie genau, ist noch ungeklärt. Längst bieten Firmen aber schon ominöse Wasserwirbler und Trinkwassersteine an, was ihnen schon reichlich Profit beschert hat. Es bleibt allerdings mehr als fraglich, ob wir unser Trinkwasser wirklich energetisieren können. Blink Nummer 7. Für unser inneres Gleichgewicht brauchen wir die Extreme Licht und Dunkelheit. Im letzten Blink haben wir gelernt, dass wir unter Umständen mit Hilfe von Infrarot- und UV-Strahlung unser Zellwasser aufladen können. Aber auch wenn du EZ-Wasser für Humbug hältst, Sonnenlicht brauchst du trotzdem. Viele Jahrtausende lang lebte der Mensch an innere und äußere Rhythmen gebunden, die miteinander synchronisiert waren. So sind zum Beispiel sämtliche Körpersysteme auf den ständigen Wechsel zwischen Sonnenlicht und Dunkelheit abgestimmt. Um morgens auf Trab zu kommen, brauchen wir Sonnenlicht, weil es die Ausschüttung von Hormonen wie Serotonin steuert. Auch Vitamin D entsteht unter Einfluss der UVB-Strahlung der Sonne. Ein Mangel daran kann zu Osteoporose oder Rachitis führen. Zudem wird der Zellstoffwechsel gestört und damit auch die Funktionen der betroffenen Organe sowie die Kommunikation der Immunzellen, weshalb Vitamin D-Mangel auch mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht wird. Laut Robert-Koch-Institut sind 30% aller Erwachsenen in Deutschland nicht mit ausreichend Vitamin D versorgt. Was man dagegen tun kann? Rausgehen. Wenige Minuten ohne Sonnenschutz genügen schon. Und um morgens die Produktion der Tageshormone anzukurbeln, reichen 15 Minuten in der ersten Stunde nach dem Aufstehen. Wir werden also nicht mehr richtig wach, aber auch nicht richtig müde. Der Krankenkasse DAK zufolge leiden 80% aller deutschen Erwerbstätigen zeitweise unter Schlafproblemen. Eine der wichtigsten Ursachen dafür ist die fehlende Dunkelheit. Städtische Lichtverschmutzung und blaues Licht aus Fernseher, Smartphone und Laptop hemmen die Produktion des Müdemachers Melatonin. Zugleich wird die Freisetzung von Cortisol gefördert, das uns wach hält. Mal abgesehen davon, dass kaum jemand auf seine persönlichen Rhythmen achtet. Wie viel Schlaf du brauchst, wann du am besten einschläfst und in welchem Zeitraum du am leistungsstärksten bist, hängt nämlich auch vom individuellen Chronotypus ab. Auf diesen persönlichen Rhythmus solltest du achten. Wer schlecht schläft, dem sei darüber hinaus geraten, blaues Licht vor dem Einschlafen zu vermeiden und nicht zu spät zu essen. Außerdem kein Koffein, kein Alkohol und kein Sport am Abend, denn Bewegung ist für den Körper ein Tagessignal. Schlafprobleme solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn chronischer Schlafmangel verhindert, dass der Körper sich entspannt und regeneriert. Bestimmte Stoffwechselvorgänge sowie Abbau- und Zellerneuerungsprozesse können nicht mehr stattfinden, wodurch zum Beispiel Wundheilung und Muskelwachstum gestört werden. Das Immunsystem leidet, der Blutdruck steigt, was zu Erkrankungen des kardiovaskulären Systems führen kann. Auch die Verarbeitung von Erinnerungen funktioniert nicht mehr. Halluzinationen, Depressionen und Demenz können die Folge sein. Und das ist erst der Anfang. Also, schlaf gut. Blink Nummer 8. Wer sich regelmäßig bewegt, ist glücklicher und beugt Krankheiten vor. Im Tier- und Pflanzenreich gibt es mobile und immobile Organismen. Auch wenn es durch die Erfindung von Auto, Smartphone und E-Scooter so aussieht, der Mensch gehört nicht in eine Reihe mit Pilzen und Moosen. Wir sind mobile Organismen, was sich in unserem Lebensstil häufig allerdings nicht mehr widerspiegelt. Schon unsere Kinder bewegen sich zu wenig. In der Schule werden sie zum Stillsitzen erzogen und zu Hause locken Fernseher und iPad. In der Folge können sich die Bewegungsmuskulatur, die Wirbelsäule und die Reflexe nicht richtig ausbilden. So wundert es nicht, dass viele Kinder heutzutage nicht mehr auf einem Bein balancieren können. Abgesehen davon ist Bewegung auch für die Bildung neuronaler Verbindungen und Hirnzellen wichtig. Sie fördert also das Lernen. Wir sollten unsere Kinder daher unbedingt zur spielerischen Bewegung animieren und am besten rennen, hüpfen und tanzen wir gleich selbst mit. 150 Minuten moderate Aktivität in der Woche empfiehlt die WHO. Dazu gehören beispielsweise Radfahren, schnelles Gehen oder Gartenarbeit, am besten gleichmäßig auf die Wochentage verteilt. Was wir davon haben? Mehr Energie zum Beispiel. Im letzten Blink haben wir gelernt, dass Bewegung ein Tagessignal ist. Es sorgt dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden, die uns wach machen. Außerdem müssen unsere Zellen regelmäßig bewegt werden, um optimal Energie erzeugen zu können. Darüber hinaus wirkt regelmäßige Aktivität vorbeugend gegen viele Krebsarten, Diabetes Typ 2, Depression, Alzheimer sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es hebt die Stimmung, steigert die Kreativität und auch das Nachdenken fällt beim Laufen leichter als im Sitzen. Wenn wir sitzen, presst das nämlich den Brustraum zusammen. Auf diese Weise wird die Atmung schwächer und der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt. Zudem werden Wirbel und Bandscheiben unsachgemäß beansprucht, wodurch sie dünner werden und leichter Schaden nehmen. Auch das Herz-Kreislauf-System und der Stoffwechsel laufen sitzend im Standby-Modus, was das Diabetes- und Darmkrebsrisiko erhöht. Nun sind leider viele von uns durch den Beruf an einen festen Arbeitsplatz gefesselt. Was also lässt sich tun? Zunächst einmal gilt es, regelmäßig Pausen einzulegen, in denen wir uns bewegen. Außerdem können wir uns angewöhnen, öfter die Position zu wechseln, Pendelhocker, Sitzbälle oder Sattelstühle zu verwenden oder auch mal am Stehpult zu arbeiten. Und wir können unser Sitzpensum durch Muskeltraining ausgleichen. Trainierte Muskeln unterstützen die Wirbelsäule und entlasten die Gelenke. Sie verbrennen Kalorien und nehmen sehr viel Blutzucker auf, wodurch sie den Stoffwechsel antreiben und unter anderem vor Diabetes Typ 2 schützen. Um Muskeln aufzubauen, genügt es schon, zweimal pro Woche 30 Minuten intensiv Sport zu treiben. Blink Nummer 9. Stress macht krank und unglücklich, aber die richtigen Strategien helfen, ihn zu bewältigen. Kanadische Lachse wandern hunderte Kilometer von ihrem heimischen Quellbach ins Meer und dann stromaufwärts wieder zurück. Ein unglaublicher Kraftakt, der ihnen nur dank eines extrem hohen Cortisolspiegels gelingt, doch der bringt sie am Ende um. Cortisol ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Stressreaktion und die ist überlebenswichtig. Ob wir einst auf der Jagd einem Wollnashorn begegneten oder heute einem unliebsamen Bekannten im Supermarkt, der Ablauf ist der gleiche. Zunächst wird über einen Teil des Gehirns, die Amygdala, der gesamte Körper informiert, dass eine Stresssituation vorliegt. Die Nebennieren schütten Adrenalin und Noradrenalin aus, woraufhin Herzfrequenz und Blutdruck sich erhöhen, während Schmerzempfinden, alle die Fortpflanzung betreffenden Prozesse, Verdauung und Zellreparatur in den Hintergrund treten. Alles ist darauf ausgerichtet, zu flüchten oder zu kämpfen. Nach einer Weile wird außerdem Cortisol freigesetzt, was zusätzliche Energie zur Verfügung stellt. Das geht allerdings nicht ewig so. Überschreitet der Hormonspiegel im Blut einen bestimmten Wert, wird die Produktion gestoppt, sodass wir uns nicht zu Tode stressen. Das Problem dabei: Heutzutage lauern überall Stressoren. Eine unpünktliche Bahn, die nächste Deadline, beunruhigende Berichte und neiderzeugende Instagram-Bilder. In der Folge wird die Stressreaktion zum Dauerzustand, der Hormonstoppmechanismus funktioniert nicht mehr richtig und der Cortisolhaushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Unsere Stressanfälligkeit steigt, wir fühlen uns antriebslos und schlafen schlecht. Die Nebennieren und das Immunsystem sind geschwächt. Das kann zu Herpes und zu chronischen Entzündungen führen. Stress begünstigt auch das Risiko von Bluthochdruck, Tinnitus oder Magengeschwüren. Erwartet uns also dasselbe Schicksal wie die Lachse? Nicht zwingend. Stress verursacht erstmal einen Energieüberschuss. Diese Energie können wir am besten durch Bewegung abbauen. Ob ein Spaziergang im Park oder eine Runde mit dem Rad, das bleibt ganz dir überlassen. Außerdem sollten wir uns regelmäßig Urlaub und Verschnaufpausen gönnen. Stellt sich dabei keine Entspannung ein, gibt es zahlreiche Methoden, die helfen können. Eine dieser Methoden ist die Wechselatmung, bei der man langsam durch das eine Nasenloch ein- und durch das andere ausatmet und die Löcher dabei abwechselnd mit dem Daumen verschließt. Wir müssen außerdem lernen, öfter Nein zu sagen. Nein zum Chef, Nein zu Freunden und ab und zu auch Nein zu sozialen Medien. Die kreieren nämlich ein ständiges Mangelbewusstsein, das Druck erzeugt. Dafür gibt es auch eine eigene Bezeichnung: FOMO, kurz für Fear of Missing Out, also die ständige Angst, etwas zu verpassen. Auch ein hohes Maß an Freiheit und Kontrolle hilft. Denn das Gefühl von Machtlosigkeit und Unsicherheit ist noch viel belastender als nächtliche Überstunden. Blink Nummer 10. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, weniger zu grübeln und mehr wahrzunehmen. Als Babys sind wir noch völlig mit der Wahrnehmung der Gegenwart und den unmittelbaren Reaktionen darauf beschäftigt. Wir sind zornig, wenn wir Hunger haben, und fröhlich, wenn uns jemand unterhält. Mit der Zeit bildet sich jedoch der Verstand aus und übernimmt immer öfter die Kontrolle. Gefühle wie Zorn und Freude werden ausdifferenziert und untrennbar mit der Gedankenwelt verknüpft. Diese Entwicklung führt unter anderem dazu, dass wir am schönsten Sonnenstrand der Welt sitzend nicht die Wellen und den Himmel bewundern und einmal richtig tief durchatmen und die salzige Luft schmecken, sondern nur darüber nachdenken, wo wir abends essen gehen könnten und welches Kleid wir dann anziehen. Im Zen-Buddhismus spricht man diesbezüglich vom bezeugenden und vom rationalen Geist. Der rationale Geist wird immer dann aktiv, wenn wir unabhängig von bestimmten Reizen nachdenken, über die richtige Abendgarderobe etwa. Dieser Modus wird vor allem durch Vorprägungen wie Erfahrungen, Erziehung und Werte bestimmt. Somit entscheidet der rationale Geist auch darüber, wie wir eine Situation interpretieren. Er filtert die Realität, wobei er gewissen Voreinstellungen folgt. Im zweiten Modus, dem des bezeugenden Geistes, sind wir in der Lage, Voreinstellungen zu überwinden und die Realität unverstellt zu sehen. Es wird uns möglich, uns weniger mit unseren Gefühlen und Gedanken zu identifizieren. Dadurch können wir freier reagieren und gewohnte Denkmuster durchbrechen. Für den Wechsel vom rationalen zum bezeugenden Geist hat sich der Begriff Achtsamkeit etabliert. Achtsamkeit hilft uns, mehr wahrzunehmen und Stress zu reduzieren. Sie verbessert den Schlaf und hat indirekt auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Man kann sie jederzeit üben, ob beim Abwaschen, Essen oder Spazieren. Hauptsache, wir konzentrieren uns ganz auf die unmittelbare Erfahrung. Den Geschmack einer Rosine, das Gefühl der Steine unter den Fußsohlen. Dabei geht es nicht darum, aufkommende Gedanken und Gefühle zu verbieten oder zu verdrängen. Stattdessen sollten wir sie wahrnehmen, aber nicht weiter darüber nachgrübeln, sondern ohne Anstrengung vorüberziehen lassen. Um solche Momente der Achtsamkeit im Alltag unterzubringen, gibt es einen Trick. Wir können besondere Reize bestimmen, die uns daran erinnern, für einen Augenblick nur im Moment zu leben. Der morgendliche Kaffee oder das Abendessen könnten beispielsweise solche Trigger sein. So entwickeln wir eine Routine, die uns fast schon mühelos Kraft und Gelassenheit schenken kann. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass wir uns viele Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Depression und Energielosigkeit selbst eingebrockt haben. Denn eigentlich sind wir durch die Evolution perfekt angepasst. Nur haben wir unsere Umwelt in den letzten Jahrhunderten so nachhaltig und so schnell verändert, dass uns die Anpassung kaum noch gelingt. Aber, und das ist die gute Nachricht, mit der Re-Energize-Formel können wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Gesunde Ernährung, viel Bewegung, Sonnenlicht und frische Luft, weniger Stress und mehr Achtsamkeit. All das hilft uns dabei, unser Immun- und Herz-Kreislauf-System so zu trainieren, dass wir voller Energie lange gesund und glücklich leben können. Was du konkret umsetzen kannst, ist, dass du auf eine geringe Staubbelastung achtest. Im Winter erwartet dich wieder das große Husten. Lüfte regelmäßig, vor allem beim Staubsaugen. Besser ist es, gleich feucht zu wischen, da der Sauger mehr Staub aufwirbelt, als er aufsaugt. Idealerweise wischst du auch die Heizkörper vor der Heizperiode feucht ab. Luftbefeuchter können sinnvoll sein, allerdings sorgen sie für ein Klima, in dem sich die Hausstaubmilbe sehr wohl fühlt. Außerdem halte dich an die Saunaregeln. Beim Saunieren gibt es 3 einfache Regeln. Erstens, gehe nicht in die Sauna, wenn du krank bist oder unter Herzschwäche oder Herzkrankheiten leidest. Zweitens, dusche vorher und trockne dich danach gut ab, damit Wasser und Fett nicht den Schwitzvorgang stören. Und drittens, gehe nackt in die Sauna, da synthetische Kleidung bei hohen Temperaturen Ausdünstungen abgeben kann. Und dann könntest du noch das Frühstück weglassen. Wenn du abnehmen oder Krankheiten wie Diabetes Typ 2 und Krebs vorbeugen willst, kannst du es mit Intervallfasten probieren. Das Prinzip ist einfach. 16 Stunden lang fasten, 8 Stunden lang essen. Natürlich nicht durchgehend. Ziel dabei ist es, innerhalb des Fastenfensters den Insulinspiegel möglichst niedrig zu halten, wodurch der Körper langfristig weniger Fett einlagert. Außerdem werden der Blutdruck gesenkt und die Autophagie gefördert, was viele weitere positive Effekte hat. Und zu guter Letzt, stretche deine Faszien. Die Faszien sind ein faseriges Bindegewebe, das die Organe an Ort und Stelle hält und ihnen gleichzeitig Flexibilität ermöglicht. Wenn die Faszien jedoch nicht richtig bewegt werden, verfilzen sie, was zu Verspannungen in Nacken, Rücken, Kiefer und in den Armen führen kann. Ein effektives Mittel dagegen ist Faszienstretching. Du kannst aber auch barfuß laufen, auf dem Trampolin springen oder tanzen. Das waren unsere Blinks zu die Re-Energize-Formel, der evolutionäre Baukasten für Energie und Glück, von Simone Janssen und Niklas Hobacher. Ich hoffe, dir hat das BIP gefallen und danke dir fürs Zuhören. Bis bald!